NDR 1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Mit Regine Stünkel herzlich willkommen. In unserer Sendung geht es heute um die Haus- und Reiseapotheke. Die meisten Unfälle passieren ja im eigenen Haushalt. Beim Gemüseputzen hat sich schon so mancher mit dem scharfen Messer in den Finger geritzt oder ist mal auf dem frisch gewischten Boden ausgerutscht und hat sich das Knie dabei aufgeschlagen. Eine Hausapotheke mit den wichtigsten medizinischen Hilfsmitteln ist dann auf jeden Fall wichtig. Doch hat überhaupt jeder eine eigene Hausapotheke?
Ja. Blutverdünner, Kreislauftabletten. Mein Mann ist Diabetiker, der hat eine ganze Menge. Ja.
Nicht direkt eine Apotheke, aber wir haben natürlich übrig gebliebene Medikamente. Ja, Schmerztabletten, Salbe für den Rücken, Magenprobleme.
Nicht. Also ich brauche eigentlich selten Medikamente, deswegen nee.
Nein, brauche ich nicht.
Ja, das Nötigste, was man braucht, habe ich schon. Ja, in erster Linie Salben und Pflaster.
Eigentlich nicht, nein.
Ach, Sie meinen zu Hause so eine Hausapotheke? Nö. Ich komme immer nicht dazu, die einzurichten. Nee, doch so ein paar Grundsachen haben wir schon zu Hause. Schmerztabletten, Pflaster, aber eine richtige abgeschlossene Schränkchen nicht. So.
Na, vielleicht ändert sich das jetzt nach unserer Sendung. Wenn Sie nämlich persönliche Fragen haben zu unserem Thema Haus- und Reiseapotheke, dann rufen Sie uns doch an unter der Telefonnummer 0511 80 22 22 können Sie mit Apothekerinnen und Apothekern sprechen. Noch einmal unsere Telefonnummer, die 0511, die 80 und dann viermal die zwei. Im Studio begrüße ich nun meine Gäste, die Apothekerin Susanne Rüggeberg aus Lehrte und den Apotheker Thomas Meyer aus Seelze in der Region Hannover. Guten Abend. Herr Meyer, was sind denn so Ihre Erfahrungen als Apotheker? Sind Hausapotheken überhaupt noch weit verbreitet?
Ja, das ist ein Punkt und wir haben es eben auch schon an den Antworten gehört. Sie sind eben leider nicht mehr so weit verbreitet. Das hat sicherlich bei der jüngeren Generation damit zu tun, dass man meint, das ist gar nicht mehr so en vogue. Das ist vielleicht etwas, was Oma und Opa früher hatten, aber man selber braucht das nicht mehr. Und die klassischen Antworten waren eben dabei, nein, ich nehme nicht viele Medikamente, deswegen brauche ich nicht. Oder ja, so Medikamente, die mal irgendwie übrig geblieben sind. Aber das alles hat natürlich mit einer klassischen Hausapotheke im eigentlichen Sinne, die ja wirklich so in allen Alltagssituationen bei Bagatellverletzungen oder Erkrankungen weiterhelfen sollte, eben nichts zu tun. Und gerade dafür ist natürlich die Hausapotheke eigentlich da und macht natürlich logischerweise auch wie jeder Husten, jeder Schnupfen vor dem Alter, also auch sprich vor Jüngeren, nicht halt.
Also ich habe ja eine Hausapotheke, die habe ich heute hier auch mal mitgebracht in die Sendung. Ja, ich muss aber auch sagen, die schlummert ein bisschen vor sich hin bei mir zu Hause. Ich habe hier einen einfachen Schuhkarton, da wird Herr Meyer bestimmt gleich erstmal mit mir schimpfen, ob der wirklich so gut und geeignet ist, Herr Meyer. Sollte man die in so einem Pappkarton ruhig lagern, die Medikamente daheim? Oder sagen Sie, nee, das muss richtig schön so ein kleines Schränkchen sein?
Ein Schränkchen ist natürlich schöner, wobei der Pappkarton selbstverständlich grundsätzlich auch geht, wenn der dann wiederum richtig gelagert wird. Das heißt also, die ganzen Medikamente sollten natürlich genauso auch wie die Verbandmittel, die sich ja sicherlich darin befinden, immer trocken und relativ kühl, also sprich eben bei normaler Raumtemperatur gelagert werden. Und so der klassische Fehler ist natürlich der, die Hausapotheke im Badezimmer zu lagern, wo sie dann eben auch dem Wasserdampf vom Duschen, vom Baden ausgesetzt wird oder eben auch in der Küche. Das sollte idealerweise nicht der Fall sein.
Oh, ich hatte meine in der Küche stehen, in einer Plastikschale dann bei mir unter dem Schrank. Sollte ich dann mal ändern. So, und jetzt sind wir mal wirklich hier direkt in meiner Hausapotheke drin. Ich hole hier schon so einen großen Streifen Pflaster raus. Zwei Meter steht da drauf. Also da kann ich mich noch ordentlich verletzen. Da ist genug dran. Jetzt schaue ich mal, hat das denn so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, so ein Pflaster überhaupt?
Wird bei Pflastern auch angegeben, es sei denn, Sie haben es jetzt vielleicht gerade aus der Packung gezielt ausgeschnitten, weil natürlich normalerweise eben auch die Klebeverbindungen, die eingesetzt werden, um das Ganze zu fixieren, auch eine endliche Haltbarkeit haben und man wirklich bei richtig alten Pflastern natürlich auch merkt, dass die schlicht und ergreifend keine Haftungskraft mehr haben.
So, das hier hat bestimmt keine Haftungskraft mehr. Das ist am 12.2007 abgelaufen, Herr Meyer. Das dürfte ich entsorgen.
Das dürfen Sie entsorgen. Also auch von Weitem hätte ich schon gedacht, dass so den Eindruck, den es hinterlässt, das hilft nicht mehr viel.
Jetzt sind hier noch ein paar lose Pflaster. Sowas sieht der Apotheker bestimmt auch nicht so richtig gerne. Ein Fieberthermometer ist natürlich auch ganz wichtig. Was gehört denn
so
noch?
Denn wenn es ein digitales ist, so dann auch die Batterie noch da drin funktioniert.
Genau, das sollten wir auch mal ausprobieren. Das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Das heißt, ab und zu auch mal reinschauen in das, was man hat, ob es überhaupt noch funktionstüchtig ist. Und da schauen wir mal, ja, die Batterie geht noch.
Es piept noch, ja.
Also da haben wir Glück. Jetzt habe ich hier noch einen Haufen an Medikamenten. Man muss ein bisschen drin kramen in meiner Hausapotheke. Das geht sicherlich auch alles ein bisschen geordneter. Hier ist Schmerzgel, sehe ich, Brand- und Wundgel. Sowas ist auch durchaus sinnvoll, wenn mal ein Hausunfall passiert.
Das ist absolut sinnvoll, ja.
Was gehört denn noch zu einer Grundausstattung einer gut sortierten Hausapotheke?
Also im Endeffekt kann man sagen, es geht um Bagatellerkrankungen, die ich eben auch gerade in Nachtsituationen oder in Wochenendsituationen dann natürlich zu Hause auf die Schnelle mal eben behandeln will, ohne dass ein ärztlicher Rat hier erforderlich ist oder ein Arzt konsultiert werden muss. Dazu gehören klassisch eben Schmerzen und Fieber, Erkältungsbeschwerden, Husten. Sicherlich etwas zum Schleim lösen, aber natürlich auch gerade, wenn man an den Reizhust denkt. Sie haben da gerade zum Beispiel die entsprechenden Präparate in der Hand, Silomat und ACC. Denn das ist natürlich so, dass gerade auch ein Reizhusten, wenn der nachts auftritt, was er üblicherweise tut im Liegen, dass der natürlich auch so den Fitnesszustand am nächsten Tag, wenn man vielleicht auch einen wichtigen Termin hat, durchaus beeinträchtigen kann. Durchfall und Erbrechen sind natürlich auch zwei Bagatellerkrankungen, die grundsätzlich auch dann auftreten, wenn man es nicht brauchen kann. Sicherlich auch vorzugsweise, gefühlt zumindest, nachts oder am Wochenende. Kleine Verbrennung im Haushalt, Schnittriss und Schürfwunden, dafür sollte man etwas da haben. Und sicherlich auch gerade, wenn Kinder im Haushalt sind, ist immer mit Verstauchung oder Prellung zu rechnen.
Jetzt sehe ich hier auf meinen Verpackungen, das ist gegen Übelkeit und Erbrechen, so Zäpfchen. Mhm. Sie sagten, das tritt ja gerne mal nachts oder am Wochenende auf und dann liegt man da alleine. Das ist 2012 abgelaufen, muss auf jeden Fall aussortiert werden.
Sollte aussortiert werden, ja. Also grundsätzlich heißt es, wenn ein Medikament abgelaufen ist, dann ist immer die offizielle Empfehlung, dann sollte es auch nicht mehr angewendet werden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einige, gerade wenn es zum Beispiel sich um eine Tablette handelt und das ist jetzt ein Monat über dem sogenannten Verfalldatum, dann geht es nicht kaputt, dann kann ich das natürlich im Notfall auch noch anwenden. Aber das ist eben auch etwas, man sollte sicherlich die Apotheke vor Ort zu Hause, die Stammapotheke nutzen, um da eben auch mal, wenn man unsicher ist, seine Hausapotheke überprüfen zu lassen.
Herr Meier, finden Sie es toll, wenn ich jetzt mit all meinen ausrangierten Medikamenten zu Ihnen komme in die Apotheke, werfen Sie die für mich weg oder ist das auch eine Sache, die gehört einfach in den normalen Hausmüll zu Hause?
Die können über den normalen Hausmüll in der Regel entsorgt werden, aber natürlich machen wir das eben auch. Das ist ja auch unser Service, wie wir uns verstehen als Apotheke vor Ort, dass wir eben unsere Patienten, unsere Kunden beraten in allen Lebenslagen, die eben mit Medikamenten oder entsprechenden Gesundheitseinschränkungen zu tun haben. Übrigens sehe ich da gerade in Ihrer Hausapotheke schon von hier so ein Antibiotikum durchblitzen. Und das gehört da natürlich mit Sicherheit gar nicht rein. Sie hatten es jetzt gerade in der rechten Hand.
Sie haben den klassischen Blick dafür.
Genau.
Also das ist auch für eine Krankheit, da weiß ich noch nicht mal, was ich da hatte,
Sie, das
schon
ist,
lange
das ist
her.
Typische, das,
also lieber weg damit.
Genau, das deckt so die Antwort von dem Herrn vorhin ab, der da sagte, ja, da sind immer noch irgendwie Medikamentenreste zu Hause. Und das ist natürlich etwas, wenn man sich dann gerade bei so einem Antibiotikum irgendwie daran erinnert, ja, das habe ich mal bei einer Blasenentzündung genommen, da hat mir das geholfen. Probiere ich jetzt vielleicht auch mal wieder, dann sind wir ganz schnell auch in dem Bereich, in dem natürlich ein Arzt konsultiert werden sollte, ob das denn überhaupt das Richtige ist, ob man sich überhaupt richtig erinnert, ist natürlich gar nicht gesagt, gerade wenn es Packungen von einer Firma sind, die ja vielleicht auch mal ähnlich aussehen vom Packungsdesign her und wenn dann da zum Beispiel vielleicht auch nur noch 3 Tabletten drin sind, dann ist das natürlich auch völlig am Ziel vorbeigeschossen.
Sie haben vollkommen recht, hier ist auch noch eine lose Tablette, ja. Also weg damit, die brauche ich nicht mehr.
Ja.
Jetzt gibt es ja auch Cremes und Salben und ich kann mir vorstellen, wenn es mal ein bisschen heißer so im Sommer wird oder so, dann kann sowas ja auch mal schnell schlecht werden. Auch für Nase und für Augen, wenn man da so Tropfen zum Beispiel hat, da lese ich dann immer in der Packungsbeilage, wenn man die aufgemacht hat, 14 Tage in der Regel noch gut benutzbar, danach soll man die wegtun. Warum ist das so wichtig, Herr Meier?
Ja, das ist natürlich ganz besonders wichtig bei dem einen Beispiel, was Sie eben nannten, nämlich gerade die Augenarzneien. Das Auge ist natürlich ein extrem sensibles Organ und man muss unglaublich aufpassen, dass hier keine Verkeimung stattfinden und das ist natürlich eben immer genau das Risiko. Wenn ich zum Beispiel ohnehin Augentropfen hatte in so einem sogenannten Mehrdosenfläschchen und das eben auch gerade beispielsweise bei einer Binnenhautentzündung angewendet habe, das Fläschchen vielleicht auch in Kontakt gekommen ist mit dem Auge, dann ist natürlich immer die Gefahr per se da, dass der Inhalt verkeimt. So dass es überhaupt keinen Sinn macht, das Ganze lässt man jetzt zu Hause liegen, in der Hoffnung, wenn ich mal wieder irgendwas am Auge habe, dann kann ich das nochmal wieder verwenden. Das sind wirklich Sachen, die müssen dann nach 4 Wochen weggeworfen werden und müssen eben tatsächlich dann auch wieder frisch verschrieben werden, wenn Bedarf da sein sollte.
Pflaster hat ja fast jeder zu Hause. Wie sieht das mit Verbandmaterial aus? Gerade wenn ich mir mal das Knie ordentlich aufhaue oder irgendwas passiert, ich blute, dann brauche ich ja auch Verband. Zeugs, also ich habe ja auch einiges drin liegen, Mullbinden zum Beispiel oder auch so Wundpflaster. Wie wichtig ist das in einer normalen Hausapotheke?
Ja, ist auch sehr, sehr wichtig, macht absolut Sinn. Wie gesagt, für klassische Alltagsverletzungen, da ist natürlich wirklich eine sterile Wundauflage immer ideal geeignet und dann eben auch eine Fixierbinde, weil die eben auch dem Laien die meisten Möglichkeiten gibt, das Ganze kurzfristig verarzten zu können. Und da hatten wir hier zum Beispiel auch die Situation, das ist, was Sie da in der Hand haben, wahrscheinlich mal eine sterile Kompresse gewesen.
Die ist jetzt geöffnet.
Ja, die ist geöffnet. Das heißt, da ist also jegliche Sterilität nicht mehr gewährleistet.
Die kann ich auch wegschmeißen.
Ja, von der würde ich mich dann doch auch getrost verabschieden.
Ja, mich hat neulich eine Freundin besucht, die war in der Not und eine Nachbarin. Und der habe ich dann geholfen und da haben wir das aufgemacht. Also, aber einmal aufgemacht, dann ist es eben nicht mehr sicher. Da soll man schon auf Sterilität auch achten, gerade
sollte
bei Wunden.
Man.
Unser Thema bei Gesundheit heute ist die Haus- und Reiseapotheke. Und dazu hat uns jetzt auch Volker Rapin aus Quakenbrück angerufen. Herr Rapin, welche Frage haben Sie denn?
Ich muss täglich 8 Herzmedikamente nehmen und teile das für die ganze Woche in ein Reservepäckchen ein und habe eigentlich nur die Frage, kann ich diese Medikamente aus den Blistern herausnehmen? Oder muss ich sie da drin lassen?
Ja, bei mir im Studio ist Thomas Meyer. Er ist Apotheker und weiß da sicherlich Rat.
Ja, guten Tag, Herr Rapin. Die Frage ist, um welche Medikamente geht es denn an der Stelle?
Ja, das geht einmal um Ass.
Mhm.
Ich denke mal, das ist ohne weiteres möglich, dass ich das aus dem Blister rausnehme. Dann Nebelit.
Mhm.
Dann ebenfalls Rami Plus AL.
Ja.
Ezetrol.
Mhm.
Und Ranexa.
Ja. Und wenn Sie das aus dem Blister rausnehmen wollen und dann sozusagen sich für eine Woche, ich habe das jetzt so verstanden, dass Sie für eine Woche sich die Medikamente quasi stellen wollen, dann tun Sie das in eine solche Wochendosette für Arzneimittel oder wie machen Sie das?
Ja, richtig, wo die täglich mit so einem Schiebedeckel verschlossen
sind. Genau, okay, ja. das ist schon mal grundsätzlich ein sehr guter Aufbewahrungsort. Das sollte man natürlich auch immer machen, gerade dass da die richtige Einnahme auch gewährleistet ist, morgens, mittags, abends, gegebenenfalls zur Nacht. Die Medikamente, die Sie genannt haben, soweit ich das überschauen kann, an der Stelle jetzt kurzfristig, ohne da jetzt weiter nochmal Datenbanken zu bemühen, die sollten an der Stelle in einer solchen Wochendosette auch ohne Blister gelagert werden können. Das ist,
ja, zumal Sie da ja auch lichtgeschützt sind, nicht?
Ja, bedingt lichtgeschützt, natürlich je nachdem, wie Sie den lagern. Aber eben, was natürlich ein elementarer Einfluss neben dem Licht auch ist, wie Sie richtig vermutet haben, ist der Luftsauerstoff, der natürlich auch dazu führen kann, dass Medikamente sich zersetzen. Und da gibt es eben so ganz klassische, bei denen man eben unheimlich vorsichtig sein muss, die eben also auch, wenn man da Medikamente sich selbst stellt für eine Woche in einer solchen Dosette, die dann eben idealerweise auch weiterhin im Blister sein sollten, also sprich, die man sich dann sozusagen aus dem Blister ausschneidet.
Ja.
Aber sollte bei diesen hier möglich sein. Übrigens, das ist eben auch wieder so eine Sache, wie man sich relativ leicht täuschen kann. Das ASS, was Sie genannt haben, also die Acetylsalicylsäure, ist natürlich ein denkbar simples Präparat, was jeder kennt, logischerweise ganz klassisch gegen Kopfschmerzen als Aspirin oder eben natürlich Blutverdünner. Nichtsdestotrotz ist gerade das eine Substanz, die eben auch sich relativ schnell zersetzen kann unter Feuchtigkeitseinfluss, wo man aufpassen sollte. Wird sicherlich im Rahmen von einer Woche, wenn Sie das in einer solchen Dosette lagern, nichts passieren. Aber grundsätzlich das simpelste Medikament sicherlich von den hier genannten, aber auch das, was ich am schnellsten zersetzen könnte.
Ja, dann bin ich mit meiner Frage und Ihrer Antwort zufrieden und
gerne.
Möchte mich ganz herzlich bedanken.
Und wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Rapin, für Ihren Anruf. Vielen Dank und alles Gute für Sie. Gute Gesundheit. Wenn auch Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei uns 0511 80 22 22. Das ist unsere Nummer.
NDR 1 Niedersachsen. Einfach die beste Musik.
Haus- und Reiseapotheke, das ist unser Thema heute bei Gesundheit heute. Und wenn Sie persönlich Fragen haben, dann freue ich mich auf Ihren Anruf unter der 0511 80 22 22. Noch einmal, die Nummer lautet 0511 80 22 22. Hier können Sie uns Ihre persönlichen Fragen zum Thema Haus- und Reiseapotheke stellen. Herr Meyer, es gibt ja auch sogenanntes Sprühpflaster. Wie funktioniert das denn überhaupt?
Ja, das Sprühpflaster, das ist im Endeffekt ein sogenanntes Polymer mit recht komplexen Namen. Das können Polyvinyl, Pyrrolidon, Jodverbindungen sein und ähnliche, die dann in Gegenwart eines Lösemittels, also auch durchaus eines organischen Lösemittels, flüssig sind, wie man das eben auch von einem Nagellack her kennt sozusagen. Und wenn man das dann eben aufsprüht durch den Luftkontakt und über die Oberfläche, verdampft dann im Laufe der Zeit das Lösemittel und das Pflaster wird fest sozusagen, also bildet einen Film.
Ist denn so ein Sprühpflaster für alle Arten von Wunden geeignet? Ich habe im Internet gelesen, dass mancher gesagt hat, oh Gott, das hat ganz schön gebrannt, als ich mir Sprühpflaster auf die Wunde gesprüht habe.
Genau. Also das Brennen grundsätzlich ist jetzt kein Zeichen, dass man dann etwas vollkommen falsch gemacht hat, sondern das kann natürlich eben genau durch dieses Lösemittel zustande kommen. Das kann auf alkoholischer Basis sein oder ein Essigsäureester. Und das verursacht dann natürlich dieses Brennen. Das ist erst einmal unkritisch. Aber es ist eben überhaupt nicht für jede Wunde geeignet, sondern eben wirklich, kann man sich eigentlich leicht merken, wirklich für oberflächliche Schürfwunden geeignet, aber auf der anderen Seite natürlich nicht für Schnittwunden, insbesondere tiefere Schnittwunden oder eben auch wirklich richtig große offene Wunden, dafür also in keinem Fall, sondern wirklich so ganz kleine Bagatellwunden.
Gehört das dann in meine normale Hausapotheke dazu oder kann ich darauf auch verzichten?
Also da würde ich am ehesten drauf verzichten und würde mich eigentlich hier eher mit klassischen Verbandmaterialien sozusagen versorgen. Was da zum Beispiel, wir hatten vorhin kurz bei Ihrem Schuhkarton darüber angefangen zu sprechen, was immer gerne vergessen wird in so einer Hausapotheke, auch gerade wieder, wenn Kinder im Haushalt sind, ist zum Beispiel ein Klammerpflaster. Das ist immer auch sehr, sehr schön, wenn man zum Beispiel mal eine tiefere Schnittwunde hat oder ähnliches, dann kann man das sehr, sehr gut in der Erstversorgung eben verwenden, um einfach die Wunde wieder zusammenzudrücken und hier größere Blutung zu verhindern, bis man dann eben gegebenenfalls auch einen Notarzt konsultiert hat.
Wenn Sie zu Hause Fragen haben zu unserem Thema Haus- und Reiseapotheke, dann können Sie auch direkt mit Apothekerinnen und Apothekern am Telefon darüber sprechen. Unter der 0511 80 22 22. Noch einmal die 0511 und die 80 und viermal die 2. Das ist die Nummer, unter der Sie Apothekerinnen und Apotheker und uns im Studio erreichen können. Wenn mir nun beispielsweise beim Abwaschen ein Glas aus der Hand gefallen ist und dann so ein schöner Splitter direkt in meiner Haut steckt, dann ist es ja sicherlich auch ganz gut, eine Pinzette zu Hause zu haben. Wie sollte ich die denn am möglichst lagern und dazu auch noch so ein bisschen Desinfektionsspray, damit auch alles wirklich gut und steril versorgt wird?
Genau, das ist der springende Punkt. Also die Pinzette sollte natürlich auch ordentlich gelagert werden in der Schublade, wo sie natürlich idealerweise auch möglichst wenig verstauben kann oder ähnliches. Trotzdem, Sie haben es eben schon genannt, sollte man die Pinzette vor Verwendung dann natürlich auch in jedem Fall nochmal desinfizieren mit einem Desinfektionsspray, was man üblicherweise auch zu Hause haben sollte in der Hausapotheke.
Und jetzt in der wärmeren Jahreszeit. Oh, da gibt es ja viele Plagegeister. Mhm. Zum Beispiel die Mücken, die uns aufsuchen, Zecken und auch Pollen machen einigen doch sehr zu schaffen. Welche Mittel sollte ich denn da in der Hausapotheke haben?
Ja, da bieten sich natürlich auch eben ein sogenannte Repellents, also die dann genutzt werden, um eben die Plagegeister, wie Sie schon beschrieben haben, zu verscheuchen. Die klassischen Präparate kennt jeder, Autan oder ein Moskito, die dann eben basieren auf ätherischen Ölen, also rein pflanzlich natürlich sein können. Zedernöle werden da viel eingesetzt, weil die Mücken das nicht mögen. Die Zecken genauso wenig oder eben auch chemisch definierte Verbindungen können da natürlich eingesetzt werden.
Und viele fangen sich jetzt im Frühling oder im Sommer einen Sonnenbrand auch gerne mal ein. Und der kann richtig doll wehtun und schmerzen, wenn man dann abends oder am Wochenende nach so einer schönen Radtour nach Hause kommt. Was sollte da die Hausapotheke dann für mich parat haben?
Ja, die Hausapotheke sollte da auch in jedem Fall ein sogenanntes Antihistaminikum als Gel parat haben. Die gängigen sehen dann natürlich das Fenistil oder das Soventol. Das sollte da sein, das ist ganz klar. Und gegebenenfalls eben auch, Sie hatten vorhin auch das Stichwort Heuschnupfen ja erwähnt, jetzt im Frühjahr, ein Antihistaminikum zur systemischen Anwendung, also zum Schlucken als Tablette oder für Kinder eben auch als Saft, lässt sich sehr gut kombinieren bei dem Sonnenbrand, aber eben auch genauso, wenn man weiß, es sind allergische Reaktionen da, wie eben üblicherweise natürlich der Heuschnupfen.
Da gibt es ja auch immer schöne Studien und eine sagt, dass nur jeder Dritte, der eine Hausapotheke hat, die wirklich auch tatsächlich regelmäßig überprüft. Wie oft sollte ich dann meine Hausapotheke mal durchschauen?
Es bringt jetzt nichts, wenn man da auch wiederum zu übervorsichtig ist. Man kann ja nur nicht jeden Monat oder jeden zweiten rangehen. Aber wie bei so vielen Sachen, ich denke, so einmal im Jahr sollte das Ganze gemacht werden und dann bei Unklarheiten sicherlich eben auch mit der Stammapotheke zu Hause vor Ort, mit der Apotheke des Vertrauens sozusagen, dann zusammen durchgeführt werden.
Also meine bekommt heute ein Fresh-Up, wie es immer so schön heißt.
Wir haben ja schon damit angefangen.
Ich werde sie mir gleich nochmal zu Hause dann richtig zu Ende angucken und dann auch wegschmeißen, was nicht mehr drin sein muss.
NDR1 Niedersachsen. Das ist Radio.
Ich bin Regine Stünkel. Haus- und Reiseapotheke, das ist unser Thema bei Gesundheit heute. Für viele rückt ja der Sommerurlaub immer näher. Mit ins Gepäck gehören auch wichtige Medikamente und medizinische Hilfsmittel. Welche das genau sind, das hängt unter anderem von der Art der Reise, der Dauer und auch dem Reiseziel ab. Bei einer Trekkingtour durch die österreichischen Berge sieht die Reiseapotheke beispielsweise anders aus als bei einem Tauchurlaub vor den Kanarischen Inseln. Wir wollen heute in der Sendung wichtige Fragen zum Thema Haus- und Reiseapotheke klären. Sie können uns dazu auch gern anrufen und mit unseren Experten am Telefon noch bis 20 Uhr sprechen. Unter der Nummer 0511 80 22 22. Noch einmal 0511 und dann 80 und viermal die 2. Da erreichen Sie am Telefon dann Apothekerinnen und Apotheker. Im Studio sind auch in dieser halben Stunde meine Gäste, der Apotheker Thomas Meyer aus Seelze und die Apothekerin Susanne Rüggeberg aus Lehrte in der Region Hannover. Frau Rüggeberg, ganz wichtig ist es ja erst einmal zu schauen, welche chronischen Erkrankungen auch vorliegen. Wenn jemand auf Reisen gehen möchte, dann muss er da ja auch gut versorgt sein. Und bei langen Reisen gehören ja auch solche Medikamente mit ins Handgepäck.
Ja. Chronisch erkrankte Reisende und auch Fernreisende sollten ihre Reiseapotheke sorgfältig vorher mit dem Apotheker durchsprechen. Es sind ja Dauermedikationen, die sie bekommen, die auch ausreichend entsprechend der Reisedauer ausreichen müssen und auch darüber hinaus, weil man eventuell auch mit Reiseverzögerungen und Problemen rechnen muss. Im Vorfeld sollte man vor Ort die Medikamente besorgen, da nicht eine weltweite Verfügbarkeit ihres Medikamentes existiert oder existieren muss und auch die gewohnte Arzneimittelqualität entsprechend vielleicht auch in Frage gestellt werden muss.
Da wollen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt so eine längere Reise vor uns haben, dann können ja auch einige Probleme auf uns zukommen, zum Beispiel wenn Medikamente gekühlt werden müssen. Wie mache ich das denn, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel mehrere Stunden im Flugzeug sitze?
Dort können Sie auch vorher sich vor Ort in Ihrer Apotheke beraten lassen. Es gibt entsprechende Kühlsysteme mit Kühlaggregaten, die Apotheke Ihnen zum Teil auch so mitgibt, aber zum Teil eben auch verkauft. Zum Teil werden sie von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Da sind Kühlelemente drin, die in Eisfächern quasi vorgekühlt werden und dann auch für die Dauer der Reise ausreichen. Wichtig ist, dass man vor Ort, also im Reiseziel, auch schon mal im Vorfeld klärt, ob da Kühlschränke vorhanden sind, um entsprechend die Medikamente dort auch lagern zu können.
Und am Flughafen gibt es ja immer sehr, sehr große Sicherheitskontrollen. Gibt es da denn auch mal Probleme mit Medikamenten, wenn ich da zum Beispiel so besondere flüssige Stoffe bei mir habe, dass jemand dann auch mal sagt, also damit dürfen Sie jetzt auf keinen Fall einsteigen oder das muss wieder aus der Tasche raus?
Ja, flüssige Medikamente und dietetische Nahrungsstoffe wie auch Babynahrung oder eben Ernährungsgetränke unterliegen gesonderten Vorschriften. Das bedeutet also, für die Reisedauer darf der Patient entsprechend seine gewohnte Menge mitnehmen, zusätzlich zu den anderen Vorschriften, die dort gelten für Flüssigkeiten.
Wenn ich nun auf Reisen gehe, dann hat ja so mancher Angst davor, wenn es auf dem Schiff mal ordentlich schwankt oder vielleicht auch im Flieger Turbulenzen aufkommen, dass da die Reiseübelkeit ganz schnell mit an Bord ist. Was sollte ich da denn auch vielleicht in meinem Handgepäck haben und auch vorher schon zu mir nehmen, wenn ich weiß, ich bin da anfällig?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entsprechende Medikamente, die man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor der Reise, also die Reisetabletten, einnimmt. Die können ein bisschen müde machen, wenn man es nicht gewohnt ist, aber sie gleichen zumindest diese Reiseübelkeit annähernd aus. Es gibt mittlerweile auch Akupunkturbänder, die man an bestimmten Punkten ansetzt. Das wird ganz gerne bei Kindern genommen, wenn sie eine Schiffsreise nehmen, um sie nicht mit den Wirkstoffen zu belasten. Oder eben pflanzliche Arzneimittel wie Ingwer, die man im Vorfeld schon mal einnehmen kann. Da muss man das aber selber für sich entscheiden, ob das ausreicht.
Wenn Sie zu Hause Fragen haben zu unserem Thema Haus- und Reiseapotheke, dann rufen Sie uns doch an und sprechen Sie mit Apothekerinnen und Apothekern am Telefon darüber. Unsere Nummer lautet 0511 80 und viermal die 2.
NDR 1 Niedersachsen. Einfach die beste Musik.
Sie Sie hören Gesundheit heute zum Thema Haus- und Reiseapotheke. Und Sie können uns auch anrufen unter der 0511 80 22 22 und Ihre persönlichen Fragen uns stellen. Das hat jetzt auch eine Frau aus der Region Hannover gemacht. Welche Fragen haben Sie denn zum Thema Haus- und Reiseapotheke?
Ja, meine Tochter geht in diesem Jahr für ein Jahr nach Amerika und in den Sonnenstaat Kalifornien. Und natürlich interessiert mich da als Mutter erstmal, was kann ich ihr mit auf die Reise geben? Das ist ja doch ein sehr langer Flug. Und als zweites vielleicht auch, inwiefern kann ich ihr vorbeugend was mitgeben gegen Sonnenbrand oder Hitze oder in der Richtung?
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Kalifornien, das klingt ja wirklich sehr stark nach Sonneneinstrahlung. Das kennen wir vielleicht auch in der kräftigen Form nicht hier aus Norddeutschland. Bei mir ist die Apothekerin Susanne Rüggeberg im Studio. Frau Rüggeberg, was raten Sie denn der Hörerin? Die ist ja ein bisschen besorgt. Was gehört da in die Reiseapotheke?
Ja, guten Abend zunächst einmal. Zunächst einmal habe ich eine Frage, wie alt ist denn Ihre Tochter und leidet sie unter chronischen Erkrankungen? Nimmt sie irgendwelche Medikamente dauerhaft ein?
Nein, also sie nimmt keine dauerhaften Medikamente ein. Sie ist 16 und sie ist, vielleicht sollte man das dazu sagen, ein sehr hellhäutiger Typ.
Okay. Ihrer Tochter würde ich empfehlen, grundsätzlich die Basismedikamente der Hausapotheke mitzunehmen, wie Schmerz- und Fiebermittel, auch was gegen den Durchfall, gegen eventuell Reiseübelkeit. Weiß ich nicht, ob sie da Probleme hat.
Bislang nicht, aber ich glaube, sie hat noch nie in ihrem Leben so einen langen Flug gemacht.
Okay, ja. Was natürlich passieren kann, ist bei der Start und Landung, dass man Probleme mit dem Druckausgleich bekommt. Ein Nasenspray würde Abhilfe schaffen oder eben auch Augentropfen, die dann entsprechend bei trockenen Augen helfen, dass man sich keine Entzündung holt. Mhm. Letztendlich aber Sonnenstaat Kalifornien bedeutet natürlich Sonnenschutz. Und hier würde ich ganz doll nochmal darauf achten bei dem Einkaufen der Sonnencreme, dass Sie ein Breitschutzspektrum an Sonnencreme bekommen, wo eben UVA und UVB-Filter in ausreichender Menge vorhanden sind. Sie sagen, sie ist blond, aber nicht hellhäutig.
Nee, umgekehrt. Sie ist dunkel, aber hellhäutig. Ach,
Entschuldigung. Dunkel, aber hellhäutig. Das bedeutet aber trotzdem in Kalifornien, dass sie einen Schutz über Faktor 30 verwenden sollte. Hier ist es immer ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Tochter darauf hinweisen, dass sie die Sonnencreme großzügig aufträgt und eben die Sonnenexposition nicht zu lange wählt. Hat Ihre Tochter Probleme mit Sonnenallergie?
Ja, ab und zu schon mal, aber nicht immer, also nicht in jedem Land, aber in Spanien hat sie das schon mal gehabt, ja.
Okay, da unterscheiden ja die Experten unterschiedliche Expositionen. Es kann eben eine polymorphe Lichtdermatose sein oder eine Mallorca-Akne. Dann würde ich Ihrer Tochter doch zunächst auch ein Sonnengel empfehlen, um mit einem hohen UVA-Filter und natürlich auch UVB, um dort beide Sachen doch abzuwägen.
Gut, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Anruf
und bedanken, ja,
wünschen Ihrer Tochter natürlich einen tollen Aufenthalt in Kalifornien. Das
Dankeschön.
Klingt sehr schön. Danke sehr. Wenn auch Sie Fragen haben, melden Sie sich gern 0511 80 22 22. Das ist unsere Nummer und da können Sie gerne persönlich mit uns oder mit Apothekerinnen und Apothekern Ihre persönlichen Fragen klären. Frau Rüggeberg, so Kopfschmerztabletten hat ja meistens jeder dabei. Was sollte aber trotzdem noch zur Grundausstattung einer jeden Reiseapotheke gehören?
Also wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass die Dauermedikation auf jeden Fall mitgenommen werden sollte. Daneben gehört sämtliche Medikamente gegen Beschwerden, körperliche Beschwerden durch Reisen, also eben gegen Reiseübelkeit, Durchfallerkrankungen, auch Elektrolyte. An Elektrolyte sollte man denken. Ansonsten das, was grundsätzlich auch in der Hausapotheke vorhanden ist, um leichte Wunden, Schnittverletzungen zu versorgen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen, Desinfektionsmittel. Aber bei Fernreisen ist es natürlich auch nochmal wichtig, kommt drauf an, in welches Land man fährt, auch vorab nochmal mit dem Arzt, mit dem Hausarzt darüber unterhält, ob da vielleicht auch mal eine Thromboseprophylaxe angedacht werden muss, medikamentös, oder eben, dass man dran denkt, auch Kompressionsstrümpfe zu tragen, welche, die verordnet sind, mitzunehmen oder eben auch in der Apotheke sich Kompressionsstrümpfe der Klasse 1 bis 2 mitgeben lässt.
Bei langen Flugreisen ist das bei Menschen, die gefährdet sind, auf jeden Fall sinnvoll. Sie haben eben aber auch schon ein ganz anderes wichtiges Feld angesprochen, nämlich die Magen- und Darmprobleme. Die treten ja leider auch bei Reisen häufig auf, wenn zum Beispiel Nahrungsmittel nicht richtig vertragen werden oder das Trinkwasser mal nicht ganz so sauber ist, dann können Urlauber ja schnell Durchfall kriegen. Die klassischen Kohletabletten, die werden inzwischen nicht mehr so häufig eingesetzt. Warum denn nicht?
Kohletabletten wirken gut, sie wirken adsorbierend, also die Toxine werden adsorbiert, aber sie wirken sicherlich nicht ganz so schnell. Wenn man eine Busreise unternimmt, dann müsste man sich ja zunächst erstmal recht schnell helfen. Deswegen würden wir in dem Fall loperamidhaltige Medikamente empfehlen, die recht schnell wirken. Und wo man auch nicht so viel Wasserverlust hat eben entsprechend.
Dann kann ja leider auch genau das Gegenteil im Urlaub auftreten, die Verstopfung. Raten Sie denn von vornherein Abführmittel mitzunehmen oder helfen da auch Hausmittel wie zum Beispiel getrocknete Pflaumen oder Feigen, die man sich durchaus mal auf einem Markt dann kaufen kann oder Leinsamen?
Da darf man nicht zuraten, getrocknete Pflaumen oder Feigen vom Markt zu nehmen. Das ist ja bekannt. Man sollte alles vorher kochen oder schälen, bevor man überhaupt Obst oder Gemüse zu sich nimmt. Nein, da sollte man schon auf Arzneimittel zurückgreifen, die man mitnimmt und die man im Maße dann einsetzt.
Wenn ich nun meine Reiseapotheke zu Hause packe, dann ist es ja auch sehr sinnvoll, einen Blick mal auf das Verfallsdatum der Arzneimittel zu werfen. Denn die sind dann oft nicht mehr wirklich gut, wenn man die über das Verfallsdatum hinaus noch benutzt.
Ja, also da haben wir einfach rechtliche Vorschriften. Die Verfallsdaten sind einzuhalten und entsprechend soll man vor Antritt der Reise sich die Verfallsdaten einmal angucken, aussortieren oder eben man geht mit der Reiseapotheke in die Apotheke vor Ort und der Apotheker schaut einmal durch und entscheidet dann auch, vielleicht brauchen Sie die gleichen Medikamente ja nicht noch einmal und lassen sich dann entsprechend beraten. Aber auf jeden Fall dürfen Sie die verfallenen Medikamente nicht verwenden.
Nun decken sich ja manche im Ausland regelrecht mit Pillen ein, wenn die günstiger möglicherweise sind als im Heimatland. Nun hat uns dazu auch genau eine Hörerin aus Braunschweig angerufen unter der 0511 80 22 22. Sie möchte wissen, ob die Qualität der Medikamente im Ausland überhaupt genauso gut ist wie hier bei uns.
Pauschal kann ich das natürlich an dieser Stelle nicht beantworten. Grundsätzlich sagt der Bundesverband der Deutschen Apothekerverbände, dass 10% der Arzneimittel auf dem Weltmarkt gefälscht sind. Man muss sicherlich vorsichtig vorgehen, was kauft man in großen Mengen und worum handelt es sich da. Grundsätzlich ist sie sicherlich auf der sicheren Seite, das aus Deutschland mitzunehmen. Und was sie auch beachten muss, ist, wenn sie zurückfliegt, es gibt Einfuhrbeschränkungen bei der Mitnahme von Medikamenten durch den Zoll und da kann man ungewollt dann vielleicht auch gegen rechtliche Sachen verstoßen.
Wenn ich jetzt meine Reiseapotheke lieber zu Hause lasse oder sage, ich packe erst gar nicht eine, ich habe keine, ich finde das überflüssig, es gibt doch überall Medikamente auf der ganzen Welt. Was sagen Sie da? Kommt man immer so problemlos in allen möglichen Ländern wirklich an alles ran?
Genau, das ist das Problem, dass man sicherlich abhängig von der Reise, von der Reiseart sicherlich nicht immer, wenn man eine Trekkingtour durch Länder macht, die eine nicht so gute Infrastruktur haben und wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist, da wird man vor Ort keine Apotheke finden und entsprechend auch vielleicht auf der Straße einem was angeboten werden, wo man die Qualität hinterfragen muss. Letztendlich ist es ja auch wirklich die Frage, will man sich diese kostbare Erholungs- und Urlaubszeit damit verschwenden, dass man 1-2 Tage dann durch das Land reist, um einen Arzt und eine Apotheke zu finden. Das macht ja keinen Sinn.
Sie sprechen schon das Thema Fernreisen auch an oder wenn man mal in entlegenen Gebieten ist, vielleicht auch einen Aktivurlaub macht, sollte man sich ja vorher ganz genau erstmal erkundigen, was gibt es da möglicherweise auch für tropische Krankheiten in dem Urlaubsgebiet, in dem ich bin.
Genau. Und da kann man auf jeden Fall die Apotheke vor Ort, die sich auch darauf spezialisiert hat, fragen. Da gibt es aktuelle tropenmedizinische Beratungsprogramme. Andererseits kann man natürlich auch mit einem entsprechenden Arzt, der da sehr spezialisiert ist, drüber sprechen. Und da bekommt man dann ziemlich genaue Auskunft darüber.
In einigen Reiseländern kommt ja auch Malaria vor. Reicht es da, wenn ich einfach ein Medikament gegen Malaria mit in meinen Reisekoffer packe? Oder was raten Sie mir da, wenn sowas Spezielles auftritt?
Ja, das kommt immer ganz darauf an, ob man in wirklich hochrisikoreiche Gebiete fährt und wie lange man sich dort aufhält. Das ist auch noch die Frage. Bei einer Kurzreise ist es sicherlich sinnvoll, dass man eine Prophylaxe auch macht, wenn man nicht direkt einen Hotelurlaub gebucht hat, sondern eben auch durchs Land fährt. Auf jeden Fall muss man eine Notfallmedikation dabei haben, aber ich rate schon auch zur Prophylaxe.
Wenn ich nun eine Trekkingtour durch die Berge mache, so richtig aktiv sein möchte, dann kann ich ja nicht alles Mögliche mitschultern, sondern muss einfach gucken, was tue ich auch wirklich in meinen Rucksack rein. Was sollten da für Medikamente unbedingt drin sein, wenn ich jetzt so ein Aktivbergsteiger beispielsweise bin? Und wo sagen Sie, Mensch, das kann man dann auch getrost im Hotelzimmer oder zu Hause lassen?
Das ist eine schöne Frage, weil genau diese Tour habe ich selber hinter mir und habe gesehen, welche Probleme entstehen, wenn man zu viel mitnimmt als Apothekerin. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn man die Packungen auseinandernimmt, dass man die Faltschachteln nicht mitnimmt, aber den Beipackzettel mitnimmt und das entsprechend alles etwas verkleinert. Was habe ich mitgenommen? Unter anderem natürlich was gegen Schmerzen und Fieber. Dann gegen Sportverletzungen, was Abschwellendes, auch ein akutes Kühlgel. Entsprechend was gegen Allergien, was natürlich bei einer Trekkingtour in der Höhe passiert ist, dass man leicht einen Sonnenbrand bekommt. Es müssen hohe Lichtschutzfaktoren mitgenommen werden und entsprechend natürlich auch eine Wundversorgung.
Abschließend die Frage, wenn ich mit meinen Kindern oder Enkelkindern auf Reisen gehe, dann brauche ich ja sicherlich auch ein paar andere Dinge in der Reiseapotheke, als ich sonst vielleicht mitnehmen würde. Zu welchen raten Sie mir da?
Ja, wenn man mit Kindern verreist, dann muss man an eine andere Arzneiform denken. Häufig hat man die zu Hause in Zäpfchenform vorliegen, weil kleine Kinder ja noch keine Tabletten schlucken können. Also müsste man aufpassen, wenn es in ferne Reisen geht, wo es sehr warm ist, dass man dort Säfte einpackt, denn die Zäpfchen könnten unter der Hitze dann doch leiden. Bei Kindern geht es immer darum, meistens, dass sie eine Beule haben oder eben Wunden und Fieber und Übelkeit und Erbrechen. Und entsprechend würde ich da die Reiseapotheke ersetzen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Rüggeberg und Herr Meier, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Das war Gesundheit heute auf NDR 1 Niedersachsen zum Thema Haus- und Reiseapotheke. Ich wünsche Ihnen einen entspannten und erholsamen Urlaub in diesem Jahr. Hier hören Sie gleich die 20-Uhr-Ausgabe von Aktuell und danach die Sendung Traumhaft. Mein Name ist Regine Stünkel und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend.